Jetzt hörst du mich?
Was?
Dann hören wir auf dich. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Ich bin schon hier gewesen heute Morgen. Wir haben ja 24 Stunden Gebet. Und das ist um 9 zu Ende gegangen. Das ist immer was Besonderes. Wir haben es auch wieder im Vierteljahr. Für die diesmal nicht dabei gewesen sind und die wieder gute Erfahrungen gemacht haben. Wusstet ihr, dass das Gesetz ist, dass nach 22 Uhr kein Toilettengang mehr erlaubt ist? Ja. Es ist auch Gesetz, dass man Kaugummi nur auf ärztliche Anweisung kauen darf. Küssen ist verboten. Wussten schon die Prinzen, ne? Jeans und Piercing tragen ist auch verboten. Die Briefmarke mit der Königin oder dem König darf nicht auf dem Kopf stehend aufgeklebt werden. Das ging ans Hofrat. Ertrinkende Menschen dürfen nicht gerettet werden, weil dies ein eigenes Schicksal wäre. Jetzt mein Lieblingsgesetz. Samstags ist das Ausdrücken von Pickeln auf der Nase verboten. Glaubt ihr nicht? Ist aber wahr. Das sind alles Gesetze, die in Kraft sind. Aber warum kann ich trotzdem schmunzeln? Weil keines dieser Gesetze in Deutschland Gültigkeit hat. Das ist alles im Ausland. Also die Schweizer, ich weiß nicht, wie sie das machen, aber nach 22 Uhr dürfen sie nicht mehr aufs Klo. Die Spülung darf man nicht mehr betätigen.
Das war originell, nein, das stimmt.
Dann das mit dem Kaugummi, das ist in Singapur der Fall. In Dubai darf man sich nicht küssen, also in der Öffentlichkeit. Jeans und Piercing ist in Nordkorea verboten. Das mit der Briefmarke, England, wo sonst? Krass ist es, dass man niemanden vor Ertrinken retten darf in China. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Herr Chen. Im Internet sagt es mir mal zumindest. Und in Israel dürft ihr sonst keine Regeltüren auf der Nase. Jetzt machen wir es auch mal andersrum. Jetzt kommen wir zu Gesetzen, die uns durchaus was zu sagen haben oder Rechtsprechung. Das ist nämlich dann Deutschland. Ihr hört das auch gleich schon zu Anfang. Der Tod ist keinesfalls als dauernde Berufsunfähigkeit anzusehen. Für alle Hundebesitzer oder die eine Wiese haben, nach dem Abkoten bleibt der Kothaufen eine selbstständige, bewegliche Sache. Er wird nicht durch Verbinden oder Vermischen untrennbarer Bestandteil des Wiesengrundstücks. Dessen Eigentümer wird also nicht automatisch Eigentum am Hundekot. Ja. Es ist verboten, eine Atombombe zu zünden oder eine andere nukleare Waffe. Nackt Autofahren ist verboten. Stirbt ein Beamter auf einer Dienstreise, dann gilt diese als beendet. Und wusste ich auch nicht, dass per Gesetz ein Fußballfeld grundsätzlich baumfrei sein muss. Ja, die Gesetze eines Landes oder Reiches werden von der dortigen Regierung gemacht oder verändert. Und diese Gesetze gelten dann aber auch nur für die Menschen, die in diesem Land leben oder die sich da aufhalten. Habt ihr schon mal von den sogenannten Reichsbürgern gehört in Deutschland? Das sind Menschen in unserem Land, die aufgrund von einer interessanten Logik zu dem Schluss kommen, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht der rechtmäßige Nachfolger des Deutschen Reiches ist. Und in der Konsequenz sagen sie dann, die Verfassungsorgane haben überhaupt gar nichts zu sagen und an die Gesetze sind wir auch nicht gebunden. Das kann, je nach Fall kann man da irgendwie schmunzeln oder vielleicht den Kopf schütteln, aber vor kurzem hat man da sogar einen Putsch aufgedeckt oder wo man dann schon überhaupt gar nicht mehr so schmunzeln konnte. Reich. Was ist eigentlich ein Reich? Das ist der Ort oder das Gebiet, an dem der Wille eines bestimmten Menschen bzw. einer Gruppe geschieht. Und es gibt es im Großen, zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Italien, aber auch im Kleinen. Jeder von uns hat sein eigenes Reich. Das kann räumlich sein, wie zum Beispiel die eigenen vier Wände, oder auch in unserem Innern sein. Unsere Gedanken, unsere Ideen, unsere Meinungen, unsere Haltung, die Do's and Don'ts, also das, was man tut und was man nicht tut. Eben genau der Bereich, in dem mein Wille Gesetz ist. Und wir möchten von Natur aus gerne, dass dieses Reich größer wird. Der Bereich, in dem es nach unserem Willen geht, expandiert. Ist nicht bei allen gleich stark ausgeprägt, aber ich würde mal sagen, so grundsätzlich schon bei jedem. Und das kann man bei den kleinen Kindern. Ich habe dich angeguckt. Das kann man bei den kleinen Kindern auch schon sehen, dass das nicht lange dauert und sie dann ihren Willen übertragen wollen auf Eltern, Geschwister. Also können wir festhalten, dass es aktuell so auf der Welt Größenordnung 8 Milliarden Reiche gibt, die alle mehr oder weniger ihre Grenzen erweitern wollen. Und um eines dieser Reiche soll es heute Morgen gehen. Jetzt wird es dich vielleicht nicht überraschen, wenn ich dir jetzt sage, dass Gott auch ein Reich hat. Das ist aber ein besonderes Reich, das sich von den Reichen in dieser Welt grundsätzlich unterscheidet. In der Bibel wird es meistens Himmelreich oder Reich Gottes genannt. Naja, was das Reich Gottes ist, können wir jetzt nach der Einleitung selbst beantworten. Es ist der Ort, an dem Gottes Wille geschieht. Das ist einfach, aber wenn man jetzt die Frage nach dem Ort präzisieren will, wird es etwas schwieriger oder vielfältiger. Da lesen wir zum Beispiel im Vaterunser ganz zu Anfang. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also ist der Himmel schon mal sicher, der Ort, an dem Gottes Reich ist. Das war jetzt auch nicht wirklich schwer. Wenn es an einer anderen Stelle Himmelreich heißt, dann ist die Erkenntnis jetzt nicht so wahnsinnig krass. Aber in dem Satz kommt noch eine andere wichtige Sache in Bezug auf die Erde raus. Gott möchte, dass auf der Erde genauso sein Wille geschieht wie im Himmel. Eines der zentralen Themen in der Verkündigung von Jesus ist, dass das Himmelreich nahe gekommen ist. Die Juden waren der Ansicht, dass damit gemeint sei, dass der Messias die irdische Herrschaft Gottes in Israel aufrichten würde. Und Jesus hat immer versucht, ihnen klarzumachen, dass es um ein geistliches Reich zum jetzigen Zeitpunkt geht. Die Herrschaft Gottes in den Herzen der Menschen. Und zwar egal, ob Jude oder Angehöriger irgendeines anderen Volkes. Das war so krass für die Juden, dass die meisten das nicht verstehen wollten oder konnten. Das konnten sie nicht greifen. Da konnte man nicht mehr drinnen und draußen unterscheiden. Sie waren so in ihren Äußerlichkeiten gefangen darin, was ein Jude tut und was er auf keinen Fall tut, dass sie Jesus entweder nicht verstanden haben oder sie nicht bereit waren, die Art, wie sie bisher glauben, gedacht und verstanden hatten, neu zu denken. Aber die Idee, dass Gott an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft sein Eigentumsrecht an der Welt durch ein sichtbares Reich auf der ganzen Erde für jeden erkennbar macht, die ist damit nicht falsch oder überholt. Es ist nur ein geistliches Zeitalter dazwischen geschoben, eingeschoben, bevor das passieren wird. Und das ist die Spielwiese, in der wir uns bewegen. Das ist unser Zeitalter, das auch Zeitalter der Gemeinde genannt wird. Um den Menschen zu erklären, was dieses Reich Gottes ist, hat Jesus ganz viele Gleichnisse erzählt. Er hat so ohnehin unheimlich viele Gleichnisse erzählt, sodass die Leute ihn ja schon gefragt haben, sag mal, warum machst du das? Immer nur Gleichnisse. Und eines dieser sogenannten Himmelreichsgleichnisse, um das soll es heute Morgen gehen. Und zwar um das Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Das ist eines der Gleichnisse, die wir nur in einem der Evangelien finden, nämlich bei Matthäus Reihe von diesen Himmelreichsgleichnissen und es ist eines derjenigen, die Jesus selber auslegt. Deswegen traue ich mich das auch heute Morgen zu nehmen, weil das ist oft ein bisschen umstritten, was denn damit wirklich gemeint ist. Die Auslegung kommt ein bisschen später im Text, der ist so ein bisschen auseinandergerissen. Deswegen springe ich an einer gewissen Stelle in meinem Predigtext auch und könnt ihr gleich an der Wand mitlesen. Und zwar ist das Matthäus Kapitel 13, die Verse 24 bis 30 und dann nochmal 36 bis 43. Und ich lese nach Luther und ihr, wenn ihr an der Wand mitlest, auch. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen aus seinem Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du also, dass wir hingehen und es aussäen? Er sprach: Nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut aushärtet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrennen. Aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Jetzt kommt der Sprung. Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist's, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen, das sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Kinder. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die, die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird sein das Heulen und Zähneklappern. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reichs. Wer Ohren hat, der hört. Was beschreibt Jesus hier? Fangen wir mal mit der Betrachtung aus großer Flughöhe an. Er macht schon mal klar, wer der Herr über den Acker ist, nämlich er selbst. Das ist so einfach, aber wird von uns oft schnell vergessen oder angesichts dessen, was wir um uns herum wahrnehmen, fällt es uns schwer, damit zu glauben oder das uneingeschränkt festzuhalten. Jesus war auch schon der Herr des Ackers, bevor er den guten Samen ausgesät hat. Auch das ist ein Gedanke, der groß ist, wenn man immer weiterdenkt. Warum hat er die Saat genau zu dem Zeitpunkt gesät? Bei dem Bild aus der Landwirtschaft drängt sich die Antwort auf: Es gibt eben im Jahr einen Zeitpunkt, zu dem es richtig ist, die Saat auszusehen. Und es erklärt natürlich auch direkt schon, dass es eine Zeitdifferenz, also ein später gibt, zur Ernte. Wir wissen, ne? Das ist ja auch beschrieben, was dazwischen passieren muss. Die Saat muss erst aufgehen, sie muss wachsen, es bildet sich die Frucht, die ausreift, und dann erst hat sich die Saat multipliziert. Dieses Bild hat viele Blickwinkel, aus denen heraus man das zu uns spricht, oder das zu uns spricht. Die erste, die es beschreibt, ist eine ganz globale. Jesus hat das Zeitalter der Gemeinde begonnen dadurch, dass er die gute Saat auf den Acker gesät hat. Eine schöne Ergänzung an der Stelle ist auch, dass Jesus von sich selbst sagt, dass er das Weizenkorn ist, das in die Erde fallen muss und sterben, damit es Frucht bringt. Und diese Saat geht auf, wächst heran, bildet Frucht und dann gibt es den Moment der Ernte. Das an sich ist doch erstmal eine total ermutigende und schöne Botschaft. Gottes Reich wird sich über die Erde ausbreiten und am Tag der Ernte viel Frucht für ihn einbringen. Ist doch der Heiligen-Fraktion. Eine andere Sicht ist die auf den Acker, also die Gemeinde. Das stimmt schon deshalb, weil die Gemeinde sich ja innerhalb der Grenzen der Welt bewegt, also ist sie da auch mit inbegriffen. Und auch da, Gott sorgt dafür, dass deine Gemeinde wächst, reift und am Ende der Zeit viel Frucht gebracht hat. Und die dritte Sicht, mit der du dieses Gleichnis betrachten kannst, zumindest Teile, ist eine ganz persönliche, individuelle Sicht. Der gute Same, den Gott in dein Leben gesät hat, wenn du zu seinem Kind geworden bist, er wird aufgehen. Er wird Frucht bringen, reifen, sodass dein Leben am Ende in Gottes Augen fruchtbar gewesen ist. Jetzt je nach Naturell bist du jetzt vielleicht schon ganz kribbelig und sagst, Mike, du hast den eigentlichen Punkt des Gleichnisses bisher ja komplett ignoriert. Du wirst später merken, dass ich das mit Absicht nicht getan habe und nach meiner Meinung den eigentlichen Kern an den Anfang gestellt habe. Aber jetzt ist da ja diese Sache mit diesem Unkraut. Das heißt, als alle schliefen, kam der Feind und hat das Unkraut gesät. Was jetzt? Der Gott, der niemals schläft noch schlummert, bekommt nicht mit, wie der Teufel Unkraut sät? Das beschreibt für mich die aus unserer Sicht einfach nicht zu verstehende Freiheit und Macht, die Gott dem Teufel gibt. Gott sät das Unkraut nicht, aber er gibt dem, der es sät, den Raum, es zu tun. Und das verstehen selbst die Engel nicht. Als die sehen, was da plötzlich noch alles auf dem Acker neben dem Weizen wächst und ja, anfängt Frucht zu tragen, sind sie total aufgebracht. Jesus, das kann doch nicht sein. Das kannst du doch so nicht zulassen. Da müssen wir doch was tun. Und ich ertappe mich, ich denke, ihr könnt da auch ein bisschen mit, dass wir auf genauso drauf sind wie die Engel. Wir haben an irgendeiner Stelle Unkraut entdeckt, oder meinen es zumindest, und wollen uns direkt draufstürzen. Wir entwickeln dann so eine richtige Schrebergärtner-Mentalität. Glyphosat ist dann noch irgendwie aus Frankreich beständen unterm Tisch und man kann dem Ding richtig Herr werden. Mit Argusaugen betrachten wir unser Umfeld oder das der Gemeinde, die christliche Szene, die Welt auf der Suche nach Unkraut, das wir ausreißen können oder zumindest ihm den Kampf ansagen können. Und wir sind in der Gefahr, uns in diesem Kampf gegen das Unkraut total zu verlieren. Welchen Namen hat denn das Unkraut so, das wir im Auge haben? Immer so ein paar ganz große Plakative. Die Endzeit. Und mit ihr natürlich die Vorbereitung auf den Antichrist. Wir haben dann auch irgendwie davon gelesen, dass in den letzten Tagen die Liebe in vielen erkalten wird. Und dann machen wir da so ein Drehbuch raus, wie sich die Dinge entwickeln müssen. Und dann schauen wir uns um und dann sehen wir zum Beispiel in China, wie dort die Überwachung ein Maß angenommen hat und denken so, oh, das ist ein Vorbote für die weltweite Überwachung. Wir lesen von Google, von Facebook, von Apple, von Microsoft und wir denken, sollen wir jetzt alle unsere Computer und unsere Handys wegschmeißen? Wir hören davon, dass es Bestrebungen gibt, Bargeld abzuschaffen und sagen, oh, da steckt der Antichrist dahinter, weil das ist der Wegbereiter, denn er wird die Herrschaft des Zahlungsverkehrs an sich reißen. Wir hatten bei Corona Angst davor, uns impfen zu lassen, weil wir dachten, da kommt ein Chip mit rein und damit haben wir dann das Zeichen des Tieres angenommen. In all dem Denken und Grübeln wächst die Anfälligkeit für Populismus und Verschwörungstheorien, weil wir als Christen auch noch so ein generelles Misstrauen haben gegen die Welt und auch gegen die Medien. Verschwörungstheorien. Da muss ich jetzt mal noch was bisschen bei bleiben, was zu sagen. Die Idee von so einer Verschwörungstheorie ist ja, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, eine kleine Gruppe von Menschen, die staatsübergreifend einer gewissen Ideologie oder Idee angehören, einem Geheimbund oder einer Sekte, und die Weltherrschaft an sich reißen wollen. In Filmen mag ich das, da gucke ich mir das total gerne an, aber im realen Leben habe ich eine andere Sicht auf die generelle Möglichkeit, dass sowas, wenn es denn gewollt ist, überhaupt funktionieren kann. bin Angestellter in einer Firma, das ist ein VW-geführtes Unternehmen mit einer Person an der Spitze. Wir sind in über 40 Ländern tätig, haben Werke, Niederlassungen, sind insgesamt über 12.000 Leute. Und ihr glaubt nicht, wie sehr unser Eigentümer täglich daran zu leiden hat, dass die Leute nicht tun, was er will. Und in meiner Tätigkeit ist es auch so, dass ich echt jeden Tag dafür sorgen muss oder probiere durchzusetzen, dass weltweit Projekte nach gewissen Standards durchgeführt werden. Also wer das mal 20 Jahre gemacht hat, der kriegt einen anderen Blick auf Verschwörungstheorien. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das überhaupt funktioniert, selbst wenn jemand sowas probiert durchzusetzen. Das heißt nicht, dass nicht alle möglichen Interessengruppen versuchen, uns zu manipulieren. Das ist was anderes. Das ist aber nicht eine globale Verschwörung, sondern das ist nationale Interessen. Und für sowas gibt es ein Wort, das nennt man schlicht Politik. Ich will damit sagen, dass die Idee, jemanden von seiner Meinung zu überzeugen, weder neu ist noch an sich schlecht. Es ist immer nur eine Frage, mit welchen Mitteln man das macht. Und das gilt im Großen genauso wie im Kleinen. Ich will euch nicht sagen, dass diese Dinge alle harmlos sind. Darum geht es mir nicht. Die Frage für mich ist, wo ist mein Fokus? Und da liebe ich das, wenn dann der Heilige Geist den Bogen spannt, ne? Wenn der Nico eine Einleitung vorbereitet hat, die auf die Seite kippt und sagt, ey Leute, ich erzähle euch mal was von stiller Zeit, weil wie ich den Tag anfange, womit ich mich füttere, ist nicht egal. Bin ich die ganze Zeit dabei, den nächsten Schritt des Bösen zu suchen oder zu identifizieren, um ihn dann in mein Drehbuch vom Ende der Welt einzubauen? Will ich den Blick auf das Unkraut richten und jeden Wachstumsschritt mit Angst und Sorge beantworten und dann bestärkt werden, dass die Welt ja ohnehin verloren ist? Was ich auch beobachte und was mich zunehmend befremdet, ist die Idee, sich diesen Endzeitthemen irgendwo als Christen entgegenzustellen. Ich denke so, warum? Denken wir, wir verhindern das? Oder haben wir einen Auftrag, dagegen zu kämpfen? Ist das unser Job? Und ich lese dann, dass es Christen in Russland gibt, die Putin deswegen unterstützen, weil er sich gegen die Auflösung von Sitte und Moral stellt, die aus ihrer Sicht ganz klar aus uns berichten konnte. Und ich lese von christlichen Kreisen in den USA, die in Donald Trump auch so eine Art von gottgesandtem Retter sehen, der das christliche Amerika und die gute Weltordnung rettet. Und weil das so ist, Gott über die Mittel bei ihm so über manche Sachen einfach hinwegschaut. Oder weniger, ich meine, Putin haben wir schon was ein bisschen mal zu tun, oder mit Trump jetzt nicht wirklich. Aber bei uns, da gibt es alle Jahre wieder, immer dann, wenn die Wirtschaft sich so ein bisschen eindellt, kommt so ein Ding nochmal hoch, dass das weltweite Wirtschaftssystem kurz vor dem Kollaps steht und der Zahlungsverkehr und das Finanzwesen. Und jetzt neu, seit dem Russlandkrieg, dass unsere Energieversorgung kurz vor dem Blackout steht. Und Menschen fangen an, die krassesten Vorsorgekonzepte zu entwickeln. Die verstecken Gold in ihrem Garten, die kaufen sich Lebensmittelvorräte für Monate. Gucken, wie sie persönlich Trinkwasser aufbereiten können, machen Überlebenstraining in der Natur bis hin zu elektrischer Selbstversorgung. Und ich denke, ist das nicht am Thema vorbei? Geht das nicht in die falsche Richtung? Haben wir als Christen überhaupt die Verheißung, uns vor den Nöten der Welt schützen zu können? Jüngstes Beispiel. Sind nicht auch Christen an Covid erkrankt und gestorben? Haben wir den Lockdown nicht alle erleiden müssen? Sind die Christen von der Pest verschont geblieben? Oder haben die Weltkriege unbeschadet überstanden? Das bringt mich wieder zum Fokus zurück. Wollen wir solchen Themen unsere Aufmerksamkeit geben? Wollen wir da unsere Kraft reinstecken? Was sagt Jesus zu den Engeln, die gebannt auf das Unkraut schauen? Er antwortete ihnen und sagt, habt ihr gesehen, wie nah beieinander das Weizen und das Unkraut wachsen? Mit eurem Werkzeug könntet ihr nicht sicher gehen, dass ihr nur das Unkraut ausreißt, sondern den einen oder anderen Weizen halt auch. Und von denen ist mir jeder so kostbar. dass sie auf keinen Fall auch nur einen einzigen kaputt machen oder verletzen dürfen. Ich habe den Weizen im Auge, fahrt euch drauf. Lasst beides nebeneinander wachsen, bis zur Ernte, und dann trenne ich das Gute vom Bösen. Das Unkraut wird den Weizen nicht überwuchern oder vernichten. Was kann man da alles entdecken, wenn man auf den Weizen schaut? Für uns in Europa klingt es vielleicht schwer zu glauben, aber weltweit ist der christliche Glaube am Wachsen. Je nachdem, welche Statistik man da zu Rate zieht, entweder proportional mit der Weltbevölkerung oder sogar überproportional. Es ist nicht über alle Konfessionen gleich verteilt, aber in Summe sehen wir eine wachsende Ernte. Und nebenbei merkt das Wirken des Heiligen Geistes, lässt sich statistisch sowieso nicht in die Zukunft projizieren. Was sehen wir noch, wenn wir der Spur des Weizens fort nachgehen? Wir sehen geistliche Aufbrüche in Gemeinden, auch wenn solche niemand für tot gehalten wird. Es gibt viel prophetisches Reden darüber, dass Gott gerade in Europa noch einmal eine große Erweckung schenken will. Wir sehen einen Trend zur Rückbesinnung auf uralte geistliche Übungen, Gebetsweise, Gebetsinitiativen. Ich habe von unserem erzählt. Meditation, Kontemplation, ein Zugehen der Konfession aufeinander. Wie kann Jesus eigentlich so ruhig bleiben in dieser Situation? Ich meine, im echten Leben ist es den Bauern nicht egal, ob Unkraut auf seinem Acker wächst. Das nimmt nämlich den Weizen die Sonne, den Platz, die Luft. Es hindert das Wachstum und damit die Frucht. Ist das Verhalten Jesu nicht gefährlich und falsch? Mit unserer Logik und unserem Verstehen eigentlich schon. Aber ich muss in dem Zusammenhang an ein paar Sachen denken. Erst einmal eine Sache aus dem Text. Der Feind, der hat hier einen einzigen Auftritt. Aber ansonsten ist Jesus Herr des Geschehens. Dann muss ich als nächstes an den Dialog zwischen Pilatus und Jesus denken. Wo Pilatus zu Jesus sagt, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen oder dich zu kreuzigen? Und auf Jesus ihm antwortet, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Damit kann man natürlich den römischen Kaiser meinen, aber letztendlich ist ihm die Macht von Gott gegeben worden. Es gibt offensichtlich ein Wechselspiel zwischen Unkraut und Weizen, das höher ist als unsere Vernunft und uns total herausfordert, weil es unser Verständnis von dem guten Gott so stark erzählt. Die Juden hatten das Verständnis, dass alles, was in ihrem Leben geschieht und ihnen begegnet, mit Gott in Zusammenhang steht. In Richter 3 ist das Buch, wo nachdem das Volk mit Josua die Landnahme gemacht hat, aber die war nicht vollständig geblieben und Josua gestorben ist, es buchstäblich schrittweise mit dem geistlichen Zustand des Volkes abwärts geht. Und da sagt Gott ziemlich zu Beginn, dies sind die Völker, die der Herr übrig ließ, damit er durch sie Israel prüfte. Alle, die nichts wussten von den Kriegen um Kanaan, also um diese Landnahme, und die künftigen Geschlechter der Israeliten Krieg führen lehrte. Durch den Feind das Volk ertüchtigen. Das Unkraut nutzen, damit Frucht wächst. Das ist groß. Ohne die Verfolgung der Gemeinde zu Beginn hätte es Mission in dem Ausmaß nicht gegeben. Ein ganz krasses Ding, die Staatsgründung Israels. Ohne die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und den Holocaust ist nicht denkbar. Du kannst sogar so weit gehen, dass ohne den Sündenfall Jesus nicht Mensch hätte werden müssen und durch sein Sterben und Auferstehen sich einen Namen verdient hat, der über jedem Namen ist. Gott ist in Kontrolle über seinen Acker, ob es für uns so aussieht oder nicht. Der Teufel hat nur exakt so viel Raum, wie ihm von Gott gegeben ist. Deshalb braucht Gemeinde nicht mehr und mehr zur Burg oder zur Festung ausgebaut werden und sich aus der Welt zurückziehen. Wir sind zu mehr berufen, als es am Ende gerade so über die Zeit zu werden. Und warum sollen wir uns vor dem Unkraut fürchten? Lass uns doch lieber mit dem Blick auf den Weizen ganz nah bei dir dran mutig unsere Frucht entfalten und reifen lassen? Wem gibst du Raum in deinen Gedanken? Womit fütterst du deinen inneren Menschen? In der Informatik gibt es so einen markanten Spruch, ship in, ship out. Das meint, wenn du ein Programm mit schlechter Qualität an Daten fütterst, brauchst du dich nicht zu wundern, dass am Ende nichts Gutes dabei rauskommt. Und das ist auch mit unserem Menschen zu, unserem inneren Menschen. Und mit den Äußeren auch. Da, wo wir die ganze Zeit unseren Fokus drauf haben, dahin verändern wir uns. Das prägt uns. Deshalb fordert Paulus es ja auch auf, durch das Anschauen von Jesus in sein Bild verwandelt zu werden. Und wenn wir hier und da Dinge erkennen, die darauf hinweisen, dass der Tag des Herrn näher kommt, dann fordert uns die Bibel auf, unsere Häupter zu erheben und uns darüber zu freuen, dass unsere Errettung hat. Wir brauchen das Abendmahl. Und das wollen wir jetzt gleich machen. Und dabei genau das in den Fokus nehmen, was der größte Sieg in der Geschichte gewesen ist. Das Opfer Jesu am Kreuz. Und anders als sonst will ich heute nicht die Einsetzungsworte von Paulus lesen, sondern die Offenbarung 5. Das ist eine Szene, wo der Johannes in den Himmel gehoben wird und in der prophetischen Sicht von dieser Endzeit berichtet. Und ich will es deswegen machen, weil es uns die Geschichte von dem triumphalen Ende her erzählt. Und warum es sich lohnt, den Blick auf den Weizen und auf Jesus zu haben. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun noch es sehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Länder. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte einen Hafer und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun und seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen, Völkern und Nationen, und hast dir unser Gott zu einem Königreich und zu Priester gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her, und die Zahl war 10.000 mal 10.000 und 4.000 mal 1.000. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, wörtlich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Wesen sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, und ich danke für den Dank. zu sehen, wie groß der Lohn ist, den du bekommst dafür, dass du gehorsam hast, dass du deinen Willen dem des Vaters untergeordnet hast, dass deine Liebe zu uns dich nicht im Himmel gehalten hat, sondern du Mensch wurdest. Und wo wir sagen, du bist schuld an allem, du gesagt hast, okay, ich nehme die Schuld. Ich nehme eure Schuld. Und das, was wie die größte Niederlage aussah, ist der größte Schuld. Ja, und es sprengt unser Kopf. Wir können es nicht fassen. Aber wir können es glauben, wir können es uns aufnehmen, wir können danach leben. Wir können merken, dass es in uns zur Quelle wird, dass es zum Game Changer wird. Jetzt schon. Und dann in Ewigkeit. Ganz, schenk uns, dass wir jetzt in diesem Anschauen